Episode 119. Nordlichter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber frisch eingeflogen aus Hamburg, Stefan Adelmann. Hallo.
Hallo, Alex Stegisch.
Ja, alles gut?
Alles gut, gut erholt.
Man merkt ganz dezent, du warst irgendwo.
Ja, wir waren unterwegs.
Wir waren unterwegs,
also, ja. Wenn du mich fragst, wo ich war,
ja,
und dabei vergisst, dass du mit mir mit warst, ja, quasi alles, wer härter gefeiert hat.
Weißt du, das ist alles für die Leute da draußen. Das muss so wirken, so, ah, Stefan, wir haben uns ja schon irgendwo gesehen, wo warst du überall? Muss ja keiner wissen, dass wir direkt gemeinsam unterwegs sind.
Ich war am Wochenende, oder ein Wochenende lang, also nicht das Vergangene, sondern schon das davor,
ja,
in Hamburg.
Ja.
Tatsächlich mit dir gemeinsam.
Und mit unserem Produzenten Robert.
Und mit unserem Produzenten Robert.
Wenn man im Nachhinein kommen ist, das ist von der Risikostreuung her nicht gut, wenn wir alle im gleichen Flugzeug sitzen.
Das stimmt.
Das wäre tatsächlich das Ende.
Aber es ist nichts passiert.
Ja, es ist nichts passiert.
Ja. Schön, dich zu sehen.
Ebenso.
119. Episode.
Ja.
Ja.
Wer hätte das gedacht, dass wir so weit kommen? Manche hätten sogar in Frage gestellt, dass man es halt zahlen kann. wäre natürlich alles nicht möglich ohne unseren Produzenten Robert, der sich aber heute von unserem anderen Produzenten Philipp vertreten lässt. An dieser Stelle vielen Dank an den Philipp auch, dass er heute Kamerakind ist und gleichzeitig dafür sorgt, dass sich das zumindest akustisch gut anhört. Inhaltlich dafür sind wir verantwortlich. Da müssen wir halt jetzt schauen, dass wir nicht runterladen. Um was geht es denn jetzt eigentlich heute, Stefan?
Na, es wäre ja eine Schande, wenn wir nicht über dieses Wochenende sprechen würden. Das heißt, wir werden hergehen und einen kleinen Reisebericht abgeben von unserer Reise nach Hamburg und Bremen. Und wir werden das gleich nutzen als Chance, um einfach über den Status quo des Fußballs in Norddeutschland zu sprechen.
Mhm.
Das heißt, heute gibt es genug Fischbrötchen-Power.
Sehr gut. Ich habe ein paar gegessen. Das ist wirklich Essen zum Arm machen, muss man sagen. Es ist voll gut gewesen, aber ist jetzt nicht ganz das allergünstigste Essen.
Ja, du hast aber nur Krabbenbrötchen gegessen.
Nee.
Feine Herr isst dir nur Krabbenbrötchen.
Ja, nicht nur. Ich habe erstens so wie andere auch gegessen, so Matthias,
ja,
und so.
Ja.
Aber für mich, ich habe mir gedacht, in Hamburg ein Fischbrötchen, das wird wohl ungefähr so sein wie ein Döner in Graz. Na, not true.
Ja, es hätte
so wie drei Döner in
Graz. Es hätte sicher günstigere gegeben.
Aber wahrscheinlich eine bessere, aber sie hat sehr ausgezeichnet.
Ja, das freut mich sehr.
Wie die Leute draußen alle wissen, bevor wir eigentlich über das Eigentliche reden, reden wir immer ein bisschen drüber, was in der Fußballwelt so passiert.
Ja.
Und weil ich eigentlich außer Hamburg, wo ich alle Bier getrunken habe, das zum Gegenwart nicht viel mitgekriegt habe, hast du jetzt ein paar Themen mitgebracht?
Nein, ich habe zwei Themen konkret mitgebracht.
Wir haben einmal steht Streich, das könnte natürlich alles sein. Ein Streich, der Streich.
Wir haben letztes Mal schon, glaube ich, ganz kurz das Thema Rapid angeschnitten. Und ich werde jetzt nicht hergehen und nochmal das Ganze, diese Geschehnisse aufrollen.
Du könntest aber hergehen und die Aussagen, die du das letzte Mal getroffen hast, selber distanzieren.
Genau, und darum geht es mir. Ein einziger Punkt, den ich wieder mal betonen möchte, ist, wie schrecklich es ist für uns als Gesellschaft, dass wir mittlerweile bei einem Punkt angekommen sind, wo es absolut legitim ist, ständig zu sagen, ich distanziere mich von dem, was ich getan habe. Oder wir distanzieren uns von dem. Selbst am Kind musst du beibringen irgendwann, dass es zu dem, was es gemacht hat, steht und die Konsequenzen tragt irgendwann einmal.
Ja.
Und es ist ein grausliches, grausliches Sittenbild, wenn einfach der natürliche Reflex in Österreich ist, egal wo es ist, ich distanziere mich von dem, was ich gesagt habe, ich distanziere mich von dem, was ich gemacht habe. So funktioniert das Leben nicht. So funktionieren wir als Gesellschaft, können wir nicht funktionieren. Und ich halte das nicht länger aus.
Ja.
Nicht, dass ich was dagegen machen kann, aber ich wollte einfach nur sagen, wie absolut grauslich und nervig die ganze Diskussion
ist. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Und man hätte es einfach beenden können, indem man einfach sagt, wir haben einen Fehler gemacht und wenn wir den ehrlich meinen, weil laut Presseinformationen und Presseaussendungen meint man es ja ehrlich, mit der Reue, dann steht man einfach zu dem, was
passiert ist
und was ausgesprochen worden ist als Strafe.
Genau.
Und dann nimmt man das so hin. Und dann macht man weiter und im besten Fall lernt man draus. So funktioniert einigermaßen das Leben. Aber mittlerweile sind wir bei dem Punkt, dass wir einfach ständig uns von uns selbst distanzieren. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann zu nachhaltigen psychischen Problemen bei jedem von uns führt, wenn wir immer diese außerkörperlichen Erfahrungen haben, dass wir uns ständig von uns selbst distanzieren. Aber ja, vielleicht können wir einfach hergehen, wie wie man es den Kindern auch beibringen, wenn du was kaputt gemacht hast oder was auch immer, dann muss man einfach damit leben. Dann hat man es einfach kaputt gemacht und dann geht das nicht.
Ich verstehe total, was du meinst. Ich möchte mir trotzdem weiterhin die Option freihalten, dass ich
mich von dir selbst distanzierst.
Nein, tatsächlich, meine einzige Frage zum Thema ist, glaubst du, dass das ein Opfer von zu viel Rhetorik-Coaching ist oder in dem konkreten Fall tatsächlich von zu wenig?
Egal ob Rhetorik-Coaching hin oder her, das ist für mich, um das geht es nicht. Was für mich das große Problem ist, ist diese auseinandergehende Kommunikation.
Ja.
Das eine ist, wenn du sagst, diese fehlende Authentizität in der Kommunikation, dass du sagst, okay, das geschriebene Wort in Presseinformationen sagt, wie schlimm alles ist und wie sehr wir auch Dinge bereuen und Fehler und das müssen wir daraus lernen und so weiter und wir bekennen uns und wir bekennen uns und wir bekennen uns und wir bekennen uns aber nicht zu dem, dass dann eine Strafe ausgesprochen worden ist. Und das geht einfach nicht einher. Das führt dazu, dass du großes Delta hast zwischen dem, was ist die öffentlich gedruckte Meinung von dem, was wir sagen nach außen hin und was ist das, was unsere handelnden Protagonisten von sich geben. Und das, finde ich, einfach ist mühsam, weil es uns insgesamt als Gesellschaft weder im Fußball noch sonst weiterhilft, wenn wir uns ständig von uns selbst distanzieren und irgendwann uns nicht mehr finden, weil wir uns so weit von uns selbst distanziert haben, dass wir nicht mehr zurückfinden.
Boah,
so, das wollte ich schon sagen.
Business-Geschäft für Rückdistanzierungen.
Für Rückdistanzierungen, ja. Ein Coach für Rückdistanzierungen.
Ja.
Nein, und das Thema Distanzieren, weißt du, wer sich nicht oft von sich selbst distanziert hat? Christian Streich.
Ja, also doch kein Streich, sondern der Streich.
Nicht ein Streich, sondern der Streich. Mhm. Der hat heute, also jetzt wisst ihr ja genau, wann wir aufnehmen, sein Ende als Freiburg-Trainer bekannt gegeben.
Na schau, das hat
ich noch mal gehört. Ja, was tatsächlich für ein großes Raunen gesorgt hat in der Fußballwelt, in der deutschsprachigen Fußballwelt, weil mit Christian Streich ja wirklich jemand abhanden kommt, sagen wir mal so aus dem Wochenends-Business, der fehlen wird. Weil
ich habe jetzt eine wichtige Frage, geht er in Pension oder geht er zu den Bayern?
Nein, ich glaube, er wird Co-Trainer vom Jürgen Klopp und beim DFB-Team. Ich glaube, es ist auch genug. Ich glaube, er hat wie lange? 28 oder ich glaube über 32 Jahre, glaube ich, hat er jetzt bei Freiburg gearbeitet oder knapp 30 Jahre hat er, glaube ich, bei Freiburg gearbeitet. Wahnsinn. Zuerst als Jugendtrainer, jetzt 13 Jahre lang als Cheftrainer.
In der Zeit hat Chelsea ungefähr 100 Trainer
verbraucht. Ich glaube auch tatsächlich. Und es ist jetzt der Moment gekommen, wo Christian Streich aufhört und das eine ist natürlich, du verlierst einen spannenden Trainer, der wirklich erfolgreich war, wo aber der Verein ihm auch die Rückendeckung gegeben hat, mal durch schwierige Zeiten zu gehen. Aber gleichzeitig verlierst du natürlich jemanden, bei dem jede Pressekonferenz vielleicht dazu gut oder vielleicht das Potenzial gehabt hat, viral zu gehen, weil er einfach was wahnsinnig spannend Gesellschaftspolitisches sagt.
Ja.
Und das wird dem Fußball schon, dem Fußball fehlt jede Stimme, die mehr sagt als nur diese hohlen Stehphrasen, die wir eh von jedem kennen.
Ja.
Da geht jede Stimme, die, keine Ahnung, ein bisschen ausschaut, aus dem Ganzen schon sehr verloren.
Macht Sinn. Und vor allem, der Streich war keiner, der sich von sich selbst distanziert hat.
Der braucht sich nicht von sich selbst distanzieren.
Ja, cool. Du, an dieser Stelle hätte ich gesagt, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen durstig. Das erste Mal seit Hamburg. Starten wir eine mit der ersten Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Muss ich es ausholen? Ich wollte dir was haben mit, was habe ich gesagt, extrem viel Taurin.
Ja, genau, ich muss kurz anfangen. Das heutige Getränk ist nicht von unserer Community gesponsert. Also wer das mal machen will, schreibt es uns einfach.
An redaktion@spielfrei.at.
Genau. Das heißt, das heutige haben wir selbst besorgt. Und nachdem du mir den Auftrag gegeben hast, oder ich versuche es sinngemäß wiederzugeben, du hast gesagt zu mir, du glaubst, dein Taurinspiegel ist niedrig und du hättest gern was mit viel Taurin.
Ja.
Bin ich am Weg daher in die Tankstelle und bin reingegangen und habe gesagt, hallo, ich brauche etwas mit möglichst viel Taurin. Und dann hat er mich angeschaut, wie er nicht gewusst hat, okay, der nächste Irre, der einer kommt.
Ja.
Bin ich ungefähr 5 Minuten vor dem Kühlregal gestanden und dann habe ich mir gedacht, was wir brauchen könnten, Vitamin Well Reload.
Ja,
ich weiß nicht, ob das jetzt ein Marken ist oder ob das einfach die Bezeichnung ist, was wir gerade tun, aber es schaut auf jeden Fall, da steht sogar drauf, dass Magnesium drinnen ist,
Vitamine. Ich habe noch nie Getränk gesehen, das so
medizinisch daherkommt?
Grau in weiß verpackt. Es schaut so aus, als ob es überhaupt gar keine Marken hat, sondern überhaupt nur Medizin drin ist.
Ja, ich glaub,
ist also, Medizin, man kennt es eigentlich auch so umgestürzt. Das aber wird schon passen. Ja, vielen Dank. Wenn du Influencer gewesen wärst, dann hättest du bei der Dankstelle bei dem Typen, was du gekauft hast, gesagt, ob du es nicht gratis haben kannst. Weil du machst dir keine
Story. Genau, ich kann sie erwähnen, wo ich war.
Ja,
was ich natürlich nicht machen würde.
So. Jetzt natürlich auch nein, der Deckel geht nicht mehr runter, damit wir es ja nicht verlieren, weil das ist mir in der Vergangenheit extrem oft passiert. Cheers.
So, Prost. Was ist denn das für ein Genuss? Das haut mir noch vorn.
Ja, so, das passt, ja?
Ja. Gab, oder? Das hat uns Ferien.
Ja, das war erst sehen.
Alex Stegisch.
Es könnte halt sein, dass für die Sendung schon viel spät ist, dass uns Ferien hat und dass man, nachdem die Sendung vorbei ist, auf einmal voll da sind.
Du meinst, wir schlafen gehen dann?
Ja, wahrscheinlich. Okay, passt. Aber dann schlafen wir besser. Ja. Gut. Trunken hätten wir, das heißt, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, ja.
Yes, ja, die großen 10 Nordlichter. Hast erstmals in der Geschichte von Spielfrasen die großen 10 die Episode gleich.
Mhm.
Erklären Sie sich, Adelmann.
Ich erkläre mich. Ich will mir aber tatsächlich nicht distanzieren von der Idee. Na, heute geht es in unseren großen 10 darum, dass wir die großen 10 Spieler wählen, die aus Norddeutschland kommen oder dort gewirkt haben.
Mhm.
Das heißt, für alle diejenigen, die uns zum ersten Mal zuhören oder von Episode zu Episode vergessen, wie der Podcast funktioniert, kann auch sein, wie gesagt, kein Vorwurf. Wenn du uns jedes Mal neu kennenlernst, freut uns das auf jeden Fall sehr.
Hallo,
schön, dass du da bist. Alex.
Stefan.
Genau, also es funktioniert so, dass in jeder Episode wir zu einem Thema unserer Wahl die großen 10 küren.
Mhm.
Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, das ergibt gemeinsam die großen 10. Wir bereiten das Ganze unabhängig voneinander vor, das heißt, wir wissen nicht, was der andere auf seiner Rangliste hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es zu Überschneidungen kommt, aber das macht es viel spannender, um zu wissen, was hat der jeweils andere. Genau. Alex 5 Antworten und meine 5 Antworten ergeben die großen 10. Und heute suchen wir eben unsere 10 Nordlichter. Und wenn ihr euch jetzt in der Zwischenzeit während meiner Anmoderation die Zeit genommen habt, eure eigenen niederzuschreiben, dann könnt ihr sie auch vergleichen. Und wenn wir welche gemeinsam haben, dann könnt ihr laut Bingo schreien.
Spielfrei Bingo, das kommt.
Könnt ihr ganz laut, während je nachdem, wann ihr uns gerade hört, während der Arbeit, während der Schule, während dem Schlafen gehen, unter der Dusche, wo auch immer ihr uns gerade hört, ja, könnt ihr ganz laut Spielfrei Bingo schreien, wenn wir was gemeinsam haben.
Sehr gut,
Alex, 119. Episode, was bedeutet das? Wie vergisst das jetzt
du
mal?
Du anfängst natürlich.
Das bedeutet, ich beginne, das heißt, mein Platz 5 der großen 10 Nordlichter ist niemand geringerer als der Kugelblitz. Ailton.
Schau, da baue ich mich gleich ein, weil es auch mein Platz 5.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Echt jetzt?
Ja, wirklich.
Der gleiche Ailton, der gleiche Kugelblitz?
Der auch in Alltag gespielt hat.
Meinst du der hat tatsächlich auch in Alltag und das habe ich mir nämlich rausgesucht.
Ja.
Also ich meine, natürlich ist mir sofort der Ailton in den Sinn gekommen, wie ich an die großen Nordlichter gedacht habe. Aber der hat dann tatsächlich nur in der Türkei, in Serbien, in der Schweiz, in Österreich, eben Alltag, in der Ukraine, in Brasilien und in China gespielt.
Ja, voll geil. Ich finde das ja immer cool.
Voll geil.
Ja, ich finde das immer super, wenn sie Kicker nicht nur aussuchen, wo kann ich jetzt schnelles Geld verdienen, sondern vielleicht auch ein bisschen was von der Welt sehen wollen. Und ich denke, es gibt einige Fußballer, die das genauso machen, die da schon mit überlegen, in was für Land reise ich da jetzt, in was für eine Stadt oder Region wohne ich dort und wie könnte man das taugen.
Grüße gehen raus an dieser Stelle an Jakob Jantscher, der hoffentlich eine gute Zeit in Hongkong hat.
Zum Beispiel, ja.
Eine Stadt, die ich auch sehr gut kenne.
Cool, ja.
Genau. Wie wir beide in Bremen waren, gemeinsam mit unserem Robert, unseren beiden Roberts, haben wir, weiß nicht, ob du das gesehen hast beim Stadion, vielleicht auch nicht mehr.
Das war genau das, was ich im Kopf gehabt habe.
Hat es das eine große Plakat gegeben, wo quasi die Vereinslegenden gemeinsam am Tisch gesessen sind.
Was ist das eigentlich für eine Frage, ob ich das im Kopf habe? Wir sind dort eine halbe Stunde gestanden.
Ich weiß
das
nicht.
Das einzige Plakat, das dort gegeben hat.
Ich kann nicht sein, dass du das vergessen
soll.
Auf jeden Fall ist da auch Ailton ganz prominent zentral drauf gestanden. Also er hat seinen hohen Stellenwert für die Werderaner.
Er hat ja auch wirklich sensationelle Leistungen in Bremen abgeliefert.
Ja, absolut. Sagen. Und Teil der legendären Meistermannschaft.
So ist es. Gut.
Passt.
In dem Fall gebe ich gleich wieder.
Schon wieder
ich? Übergebe an dich Platz 4, Stefan.
Ich bleibe offensiv, ich bleibe in Bremen.
Mhm.
Ich hoffe, ich nehme da nicht die ganze Show jetzt da weg.
Ja, ich befürchte es fast. Schauen wir mal.
Mein Platz 4, Claudio Pizarro?
Ja, natürlich.
Wirklich?
Ja. Das wird jetzt spannend, wie das noch weitergeht. Aber ich habe im Vorfeld dieser Podcast-Folge angemerkt, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir uns da nicht vielleicht zu ähnlich sind. Ja, sagen wir. Nichtsdestotrotz.
Nein, ich glaube, jetzt geht es bei mir in eine andere Richtung. Aber jetzt erklär mir, warum du Claudio Pizarro auf deiner 4
hast. Erstens mal, weil er ein eigenes Lied, einen eigenen Chant hat, der so geht. Claudio Pizarro, Claudio Pizarro, Claudio Pizarro. Das taugt mir schon ziemlich. war natürlich einfach ein geiler Spieler, der, wie soll man das sagen, er war natürlich jetzt kein One-Club-Man, auf keinen Fall, er hat ja dann aber die Bayern gespielt, aber er hat schon zum zu Hochzeiten ist er trotzdem in Bremen geblieben. Und sowas finde ich halt immer geil, wenn jemand wie er theoretisch schon längste Zeit wahrscheinlich zu den allerbesten Vereinen auf der Welt gehen hat können, ist er einfach immer noch in Bremen geblieben. Und das taugt mir. Und er hat zum Schluss nochmal nach Bremen zurückgekehrt. Und auch das hat mir ziemlich taugt. Das ist eine gute Geschichte. Und man kann, ich hätte es zwar cool gefunden, wenn er in Deutschland ausschließlich nur bei Bremen gespielt hat, aber ich kann es ihm auch irgendwie nicht verübeln, weil irgendwann wirst du halt vielleicht einmal zu einem absoluten Top-Verein, weil du möchtest vielleicht die Champions League gewinnen, du möchtest dies und das. Und das wäre fairerweise wahrscheinlich sie mit Bremen nicht ausgegangen und von dem her passt es so.
Also ich bin ganz bei dir und es hat jetzt ein bisschen so gelungen, wie, weil du gesagt hast, er ist kein One-Club-Player, das stimmt natürlich.
Ja.
Das klingt aber so, wie wenn das quasi was Negatives wäre. Vielleicht auf den ersten Blick.
Ja.
Aber man muss sagen, er hat was geschafft, was ganz Großartiges. Er ist sogar bei zwei Clubs zu Legenden geworden, weil er ist sowohl in Bremen als auch bei den Bayern eine Legende. Looking at you, Neymar, der tatsächlich nirgends eine Legende ist. Nein, wirklich. Und das, warum wird man, also, man, es gibt ganz viele unterschiedliche Motivationen, aber aus meiner Sicht die nobelste Motivation ist, weil du sagst, ich würde einfach gern im besten Fall natürlich was gewinnen, aber ich finde es einfach cool, wenn ich Legende bei einem Verein
bin. Aber wenn wir weiter so über den Neymar herzeigen, dann kommt der nie zu uns in Sendung.
Oh, das kann sein.
Ich habe ihm schon ganz oft Instagram geschrieben bis jetzt, hat er noch nie Ja gesagt. Also er hat auch nicht Nein gesagt, weil
er nichts gesagt hat. Er hat aber auch nicht Nein gesagt.
Ja.
Nein, aber man muss sich, wenn man sich die Zahlen anschaut, auf meinem schlauen Zettel, den mir mein Team vorbereitet hat, mein Team, das bin ich hauptsächlich selbst, Ich suche ein starkes Team.
Bist du auch der eigene Personal Assistant?
Nein, ich suche nicht mehr nach den Leuten, die dann, ich warte nicht mehr, dass du was vorbereitest für mich, tust du ja nicht. Ja. Nein, aber ich finde es tatsächlich extrem cool, dass Claudio Pizarro sowohl für die Bayern, ich meine, der hat ja gespielt, bis er, glaube ich, 41 war, sowohl bei den Bayern als auch bei Bremen mehr als 300 Spiele gehabt hat. Und mir ist dann tatsächlich nicht schnell jemand eingefallen, der für zwei Clubs mehr als 300 Spiele gemacht, weil das ist nämlich nicht wenig.
Schau, das ist jetzt mal Aufruf für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, weil die meisten Sachen kann man eh selber googeln, aber in dem Fall, looking at you da draußen, kennt ihr irgendwelche Fußballerinnen oder Fußballer, die mehr als 300 Pflichtspiele für mehr als einen Verein gemacht haben?
Ja, das würde mich tatsächlich interessieren.
Weil das ist wirklich hart zum Googlen.
Das ist hart zum Googlen. Da musst du wirklich ein Profi-Googler sein. Oder was
wissen.
GPGPD oder sonst oder was auch immer. Nein, also tatsächlich, also das würde mich wirklich interessieren.
Es gibt ja auch
Leute, ich halte mein Mikrofon nicht aus, das fällt mir die ganze Zeit um die Ohren.
Es gibt ja auch Leute, die haben Wissen einfach im Kopf, die müssen gar nicht googeln.
Ja.
Das ist dann einfach gescheit.
Ja, ich arbeite mit solchen Leuten.
Oh, Wahnsinn, ne? Es ist viel leichter auf mit solchen Leuten. Ja. Gut, das heißt, du warst jetzt dran, du bist schon wieder dran.
Ich bin schon wieder dran.
Platz 3, Stefan.
Boah, ich hoffe, dass es nicht schon wieder das Gleiche ist, weil, wie gesagt, es ist nicht abgestimmt.
Ja.
Mein Platz 3. Er ist geboren in Hamburg.
Mhm.
Er ist von der Zwarer Mannschaft 2007 von Werder in die Einser Mannschaft gewechselt, hat für Bremen gespielt, für den HSV und für Hannover.
Ja.
Hannover heißt nämlich, weiß ich auch, eine norddeutsche Mannschaft. Und spielt seit 2020 für den TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg und hat da stolze 108 Tore in 83 Spielen erzielt. Die Rede ist von Martin Hanek.
Tatsächlich nicht, ja.
Nicht
auf der Liste, ja.
Nein, Martin Hanek ist mein Platz 3. Weil wenn du aus Hamburg kommst, gebürtig in Hamburg, für Bremen spielst, für den HSV spielst, für Hannover spielst und jetzt noch immer spielst in der Oberliga Hamburg, dann bist du für mich ein echtes Nordlicht.
Ich bin jetzt extrem gespannt auf deine Plätze 2 und 1, weil wenn ich das gewusst hätte, das hätte für mich wahrscheinlich bei Platz 1 gereicht. Ich habe den Martin Hanek völlig aus den Augen verloren. Und das ist eine extrem coole Geschichte. Also da freue ich mich schon drauf,
was
du noch so alles abliefern
wirst. Ich bin gespannt, was du sagen
willst. Weil wir auch kritisch drauf
achten. Ja, ne? Du bist ein kritischer Geist.
Ja. So, Platz
3. Manche würden sagen, ein Querulant.
Platz 3 bei mir.
Bitte, Alex Schlegisch.
Er ist wahrscheinlich der fitteste Fußballer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Er hat
Cristiano Ronaldo nie in Norddeutschland gespielt.
Das ist wahr, aber er ist, glaube ich, um einiges fitter als der Cristiano nochmal. Und er hat nicht nur beim HSV gespielt, sondern auch bei den Bayern. Ist das schon klar, um wen es geht?
Er hat nicht nur beim HSV gespielt, sondern auch bei den Bayern und ist fitter als Cristiano Ronaldo.
Ja, er ist, glaube ich, der momentan fitteste, wahrscheinlich.
Was hast du das, was du da gerade sagst? Er ist der fitteste 50-Jährige, den du jemals gesehen hast.
Die Rede ist von Sergio Roberto.
Boah, ja, okay. Ja, Punkt für Sie, Herr Stegisch. Stimmt. Der Typ, der mit 42 so ripped war wie Böstener, ja, stimmt.
Ja, ich weiß nicht, was er genau macht. Ob das
hat er schon aufgehört?
Ja, ich glaube, kicken tut er nicht mehr. Aber er ist natürlich, ich glaube, ist jetzt so Fitness-Influencer oder so und vertreibt halt ein paar Sachen und er ist einfach unglaublich fit. Also wahrscheinlich ist er noch fitter als jemals zuvor.
Stimmt, sehr Roberto, absolut genialer Typ.
Geiler Spieler bei Hamburg, einfach in einer sensationellen Truppe unterwegs gewesen, die haben auch viel gerissen und dann natürlich auch dem Ruf der Bayern gefolgt, wie so viele. Damit hat er im ganz hohen Norden und
eine sehr gute Entscheidung. Gefällt mir gut, muss ich sagen, Alex.
Ja, so bin ich. Ja, dafür bin ich überzeugt davon, dass du mal Platz 2 nicht so gut gefällt. So.
Du kannst nicht schon wieder Zlatan Ibrahimovic haben.
Ich kann
jeder denkt Zlatan
Ibrahimovic. Der ist im Norden auf die Welt gekommen, wo ist Schweden? Ja.
Okay. Mein Platz 2.
Ja.
Und ich vermute mal, das ist ein Spieler, den du nicht ständig am Radar hast. Levin Öztunali.
Du meinst den Spieler, von dem ich noch niemals in meinem Leben was gehört habe?
Ja, Levin Öztunali.
Nein, kenne ich das sicher nicht.
Ich meine, unsere fleißigen Bundesliga-Seher und Seherinnen wissen natürlich, dass Levin Öztunali seit 2023 wieder beim HSV spielt.
Aha.
Das heißt, er ist 28 Jahre alt.
Ja.
Kommt grundsätzlich aus Hamburg, ist geboren in Hamburg, ist die HSV-Jugend durchlaufen. Hat dann unter anderem ein Jahr bei Werder gespielt, spielt ihm jetzt wieder beim HSV seit 2023. Das alles allein hätte ihn jetzt noch nicht auf Platz 2 gebracht. Jetzt wirst du dich fragen, warum ist der dann auf Platz 2?
Mhm.
Fragst du das?
Jetzt frage ich mich schon
ganz. Frag mich. Ja.
Warum ist der auf Platz 2? Verdammt normal.
Weil er gleichzeitig neben seiner fußballerischen Vita der Enkel von Uwe Seeler ist.
Ach, schau an.
Tja.
Ja.
Das hat das schiebt ihn mal so an, als Levin Öztunali, dass du ein absolutes Nordlicht
bist. Also von uns Uwe an weiter
von
zu uns.
Von uns Uwe zu uns Levin.
Das geht sich wahrscheinlich
anders aus. Aber und tatsächlich aus Hamburg,
ja?
Jetzt wieder in Hamburg gespielt, bei Bremen gespielt und seines Zeichens Enkel von uns Uwe.
Ist eine sehr coole Geschichte. Ja? Genau. Kann ich verstehen, dass das vor der Martin-Hane-Geschichte ist. Ja. Hätte ich aber vielleicht auch eins weiter hinten gehört.
Aha, ja, okay, beide, okay. Ja, kritischer Geist, Roland. Ja.
Kommen wir zum nächsten kritischen
Geist. Dein Platz 2.
Ist mein Platz 2.
Wer ist denn dein kritischer Geist?
Auch jemand, der nicht nur dafür bekannt ist, dass er Fußballer ist, sondern auch dafür bekannt ist, dass er gern Wrestler wäre.
Oh ja, gute Wahl.
Tim, ich nehme alle Anaboliker, die es gibt. Vermutlich, das ist keine Unterstellung, wie sei.
Oh ja, gute Wahl.
Mhm. Er war, muss man sagen, zu einer Zeit, wo es sehr viele gute deutsche Goals gegeben hat, was gefühlt ungefähr immer so ist, ja. Auch einer der Besten.
Mhm.
War richtig, richtig starker Goalie. Hat dann nach der aktiven Karriere versucht, ich habe versucht, das noch zu recherchieren. Ich glaube, er hat jetzt nicht den großen Durchbruch geschafft, dass er in einer großen Wrestling-Liga unterwegs ist, aber er hat zumindest so ein paar kleine Auftritte gehabt und hat sich da in Nachwuchs, wenn man so will, im Förderprogramm versucht. Aber der Durchbruch bei der WWE oder so, das ist ihm nicht gelungen. Dafür ist er dann ein bisschen abtrat und ein bisschen hat dann letztlich seine Karriere schon sehr fragwürdig beendet mit ein paar komischen Zitate rund um Covid und so weiter.
Also, und was, wo er den Durchbruch auch nicht geschafft hat?
Hm.
Bei der Eingangskontrolle vom Weserstadion.
Ja.
Da gibt es ja die Erzählung, wo er in den VIP-Club rein wollte, aber nicht reingelassen wurde, weil er kein Ticket gehabt hat.
Ja.
Und sich dann quasi aufbaut und gesagt hat, ich bin Team Wiese, ich bin Vereinslegende und offensichtlich der Türsteher oder die Türsteherin einfach gemacht, ist mir wurscht, wer du bist, wenn du kein Ticket hast, kommst du nicht rein. Das heißt, da hat er den Durchbruch auch leider nicht geschafft.
Also, eben jetzt schon interessanter, wie ein Türsteher ausschaut, der ein Team Wiese für irgendwas
aufhalten kann. Ja, du hast gesehen, in Norddeutschland sind sehr viele große Leute unterwegs.
Ja.
Der gut, ein sehr großer Gamepool, also im Sinn von Höhe.
Nicht ja, jedenfalls Team Wiese. Markanter Typ.
Ja, finde ich gut. Gute Wahl.
Ja, den hast du wahrscheinlich nicht drauf.
Mm-mm. Nein.
So, Platz 1.
Mein Platz 1. Mein Platz 1 der großen 10 Nordlichter. Geboren in Hamburg.
Ja.
Aus der HSV-Jugend. 2004 von HSV 2 zu St. Pauli 2, dann kurz Lübeck, was auch ganz im Norden ist.
Mhm.
Dann bei St. Pauli von 2005 bis 2013, wo er lediglich 45 Spiele gemacht hat, trotzdem eine absolute Kultfigur ist.
Mhm.
Und dann, was hat er dann gemacht? 2013 zum SK Sturm nach Graz gewechselt.
Ich weiß schon, wenn es geht.
Hat dort in 2 Jahren 31 Spiele absolviert und sich mit Christian Kratzei ums Anserleiberl gekämpft. Hat seine Karriere 2016 beendet und ist, glaube ich, seither Sexshop-Besitzer an der Reeperbahn. Die Rede ist von niemand geringer als Benedikt Bliquet, mein Platz 1 der großen Nordlichter.
Das gefällt mir sehr gut. Ja. Warum wollen wir dem eigentlich nicht? Das wäre ja zum Außerfinden gewesen, wo der ist.
Oder? Das wäre sicher zum Außerfinden gewesen, aber weiß ich nicht, hat keiner gedacht von uns.
Ja.
Wir hätten so in die Podcast-Episode vorher aufnehmen, dann hätten wir mehr nachgedacht.
Punkt.
Na, das ist mein Platz 1, Benedikt Bliquet.
Ja, macht Sinn.
Absolutes Nordlicht für mich.
Cooler Typ. Das war einer von den Kicker, die noch vernünftige Interviews gegeben haben. Also nicht nur irgendwelche Phrasen ausgedroschen hat.
Und hat, glaube ich, in seiner gesamten Profikarriere keine 100 Spiele gemacht, auf Profiniveau. Weil einfach ganz viel, er war bei St. Pauli ewig die Nummer 2, hat dann bei Sturm halt auch die Hälfte der Spiele gespielt und so weiter.
Ja. Also eigentlich hat er deinen Traum gelebt, weil du hast immer gesagt, du wolltest der Satzgoalie.
Dreiergoalie wollte ich sein.
Dreiergoalie, okay.
Ja, Dreiergoalie wollte ich sein.
Ja, das ist, also das ist Ziel. Ist ja,
weil der Zweier hat viel zu Druck, weil was ist, wenn dem Einser was passiert?
Ja, verstehe.
Dann musst du einspringen.
Aber Dreiergoalie ist das Ziel, glaube ich, wirklich schwierig.
Ja, ist das Ziel schwierig und das Problem ist, als Dreiergoalie bist dann hauptsächlich... Ja. Nur international dabei, weil einfach da der Spieltagskader ja deutlich größer ist.
Vor allem, ich denke mal, das
und ist... Und keiner bringt zum Meisterschaftsspiel drei Tormänner mit.
Macht Sinn. Ich denke mal vor allem, das ist so ständiges Austrieren, so, jetzt holst du mal wieder an, dann denkst du, gar keine Ersatzkohle, dann lässt du wieder alleine, dann laufst du aber Gefahr, dass die komplett aussortieren, weil was wollen wir mit der Bord rausnimmt da?
Genau, erstens mal das und spätestens, wenn du dann irgendwann so 25, 26, 27 bist, wird es schwierig, weil immer so Junge hinter dir nachgekommen, die gerne den dritten Platz haben. Und wie verteidigst du denn richtig deinen dritten Platz im Kader als Dormann?
Boah, da explodiert mein Kopf, da will ich aber gar nicht drüber nachdenken. Ja. Außerdem sind die großen Zehn schon ziemlich lang, wir kommen zu meinem Platz 1.
Was ist dein Platz 1?
Es ist jemand, den es so gar nicht mehr gibt.
Ja. Weil er verstorben ist?
Nein, er ist nicht verstorben, glücklicherweise.
Er ist nicht verstorben, aber es gibt ihn so nicht mehr.
Es gibt ihn so nicht mehr. Die Rede ist vom OG. OG steht für Original Gangster, das ist in dem Fall natürlich richtig. Die Rede ist vom OG Marko Arnautović.
Oh.
Da haben wir mal einen aufgeschickt nach Bremen aus Österreich. Der hat geglaubt, der kann dort Leben kaufen.
Ja, er ist.
Die Geschichte ist am Kiowa zu
die
sagen,
Sturm und
am Polizisten zu sagen, wenn ich will, kaufe ich dein Leben. Da hat man ungefähr das Gefühl wie der Marko Arnautović, der mit 17 Jahren im erweiterten Kader so als Äquivalent zum dritten Goalie bei Inter war und sich demnach auch als Champions League-Sieger zumindest gefühlt hat. Der war mit dem Ego dort oben und jetzt hätte man noch sagen können, wahrscheinlich für jemanden, der nicht ganz einfach ist, der vielleicht, muss man auch sagen, ein bisschen überheblich ist, gar nicht so ein schlechtes Umfeld da im geerdeten Bremen unterwegs zu sein, aber es hat leider überhaupt nicht funktioniert, so gar nicht.
Nein. Ich meine, er hat immer wieder aufgezeigt.
Ja.
Das musst du sagen, er hat immer wieder Momente drinnen gehabt, das kann ich mich erinnern, in seiner Bremer Phase, wenn er wieder mal was richtig Gutes gemacht hat, aber du hast davon ausgehen können und war halt ein gefundenes Fressen für die Presse zu dem Zeitpunkt.
Und er hat es ja clever gemacht, er hat dann wohin gewechselt, wo man sprachlich nicht so gut verstanden hat.
NGD, oder war das damals so Twente dann?
Ja.
Schon, oder
genau? Ja, Twente war es, ja.
Ich glaube, ja.
Und das war viel gescheiter, weil dann kannst du zum Polizisten immer nur sagen, dass du Leben kaufst, aber wenn du das nicht auf Niederländisch sagst, dann hast du eigentlich keinen Stress, ja?
Gute Wahl, gefällt mir gut. Gute Liste, sehr gute Liste.
Ja, gut.
Siehst du, und du hast die Sorge gehabt, dass wir nur gleiche Nennungen haben.
Hart erarbeitet.
Aber, darf ich ganz kurz was machen, was ich sonst nie gehabt mache?
Ja? Nein.
Nein, bitte nicht. Es sind unfassbar viele auf meiner Liste gewesen, die es nicht reingeschafft haben. Da waren schon so kultige Typen, einer wie Slatko Junosevic, der sich auch was verdienen wird.
Ja.
Arnaldo.
Stimmt.
Hans-Jörg Butt, Niklas Füllkrug, Thorsten Frings, Per Mertesacker, waren schon viele kultige Typen, muss man sagen.
Viele gute Leute, so.
Fertig.
Hast du jetzt alle deine Listen weggeschmissen oder nur die eine? Also das iPad schmeißt
du nicht weg. Das iPad schmeiß ich nicht weg.
Ne? Okay.
Ich bin fertig mit meiner großen 10-Liste.
Sehr gut. An dieser Stelle schalten wir um zu unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Stefan,
ja.
Wir haben uns nicht in den Reisebus gesetzt, sondern in ein Flugzeug.
Ja.
Und sind den sehr angenehmen Weg von Graz mit Direktverbindung nach Hamburg angetreten.
An dieser Stelle mal kurz Pause. Ja, es gibt sie, die Direktverbindung von Graz wohin.
Ja.
Das heißt, man muss nicht oben Selstal umsteigen oder in Bischofshofen. Nein, es gibt tatsächlich einen Direktflug, der nicht Richtung Türkei oder Ägypten geht.
Ja.
Und der hat uns nach Hamburg verschlagen. Das war cool.
War richtig cool. Der Plan wäre gewesen, dass wir uns in allererster Linie irgendein Fußballspiel in Hamburg anschauen und wenn es sich ergibt, nehmen wir auch noch Bremen oder Kiel mit.
Fast nichts davon ist aufgegangen.
Ja.
Also so muss man sagen, wir sind massiv gescheitert.
Naja, massiv würde ich jetzt auch nicht sagen.
Aber also, nachdem unser Ziel war, St. Pauli anzuschauen, ist ich mir das Vergnügen schon einmal gehabt und dir wollte ich es zeigen.
Ja.
Ich zeig dir die große
Wette. Ja, Bravo-Reiseführer.
Ja, Bravo-Reiseführer. Das hat gar nicht funktioniert. Weißt du, wer ein Ticket gekriegt hat für St. Pauli?
Ha, ja.
Wer? Was? Andi Babler.
Echt?
Ja. uns an die Babler.
Was? Okay, uns an die Babler?
Ja, man, ja, Herz zum rechten Fleck.
Ja, okay.
Also nicht, das ist jetzt keine Wahlempfehlung und weiß ich auch nicht, bin will, aber Andi Babler hat ein Ticket gekriegt. Woher weiß ich das? Weil wir Bekannte von mir getroffen haben, die im Stadion waren. Die haben diese formale deichte Runde hat Tickets gekriegt und wir nicht. Und sie haben gesagt, sie haben dann plötzlich Andreas Babler auf der Toilette gesehen. Der ist ja bekennender St. Pauli-Fan.
Okay.
Und war immer wieder schon dort und offensichtlich war er beim SPD-Parteitag in Hamburg. Mhm. Und hat sich dann gedacht, okay, dann geh halt ins Stadion. Ne? Und der hat natürlich irgendwie Tickets gekriegt. Das heißt,
den schreiben wir das nächste Mal.
Den schreiben wir das nächste Mal an. Ah, und wenn es sein muss, wenn man dafür SPÖ mitgeht, wenn man kann man bei mehreren Parteien gleichzeitig Mitglied sein, die werden die wahrscheinlich fragen. Gell?
Ich weiß es
nicht. Nicht, dass ich bei sonst einer Partei bin, aber ja. Ich wollte es nur abklären, weil sonst werde ich einfach überall Mitglied und schaue, wer dann Tickets besorgen kann.
Macht irgendwie Sinn, du kannst da meine Strategie verfolgen und willkürlich Leute auf Instagram anschreiben. Im schlimmsten Fall schreibst du nicht zurück.
Weil du sagst die an.
Ja, höflich anschreiben.
Ja, höflich anschreiben.
Ja, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Also wir wollten eigentlich St. Pauli-Spiel singen, das ist uns nicht gelungen, weil wir keine Tickets gekriegt haben. Dafür haben wir das Spiel dann live im Fernsehen angeschaut.
Bravo.
Und damit wir nicht irgendwo hinfahren zum Fußball live schauen und nicht tatsächlich gar kein Spiel live schauen, war eben zuerst die Idee, entweder nach Kiel oder nach Bremen zu fahren.
Ja, je nachdem, was wir gekriegt hätten.
Und tatsächlich hat es uns nach Bremen verschlagen.
Ja.
Da war ja Bremen gegen Dortmund.
Das war ein richtig cooler Tagesausflug. Mhm. Wir sind am Samstag, sind wir um, wann war das? 12 Uhr ungefähr, den Zug bestiegen, den ICE von Hamburg Richtung Bremen, 55 Minuten Fahrzeit, malerisch, muss man sagen.
Zwei Bier,
malerisch, über die weiten Felder von was, Niedersachsen? Ist das schon Niedersachsen?
Ich habe keine Ahnung, ich habe
zwischendurch geschlafen. Und waren dann in Bremen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen was erwartet, weil ich mir gedacht habe, okay, Stadion am Osterteich, also Weserstadion, das wird schon cool. Mhm. Aber ich war sehr begeistert, muss ich sagen, vom ganzen Erlebnis dort.
Ja.
Für alle Fans des englischen Fußballs oder des britischen Fußballs muss man sagen, du merkst, dass der Teich, also dass dann das UK nicht mehr so weit weg ist von Bremen. Architektonisch, von den Fans, von der Fankultur her. Also ich habe das schon sehr abgefeiert, muss ich sagen. Dieser Weg zum Stadion mit diesen vielen kleinen Pubs und Kneipen und so weiter, wo dann die Leute draußen auf der Straße gestanden sind. So fühlt sich richtig guter Matchtag an, muss ich ehrlich sagen. Also ich war ganz groß begeistert, wirklich.
Es war richtig cool. Es war, wie du sagst, ein Matchtag. Das ist ja so ein Wort, das so ein bisschen strapaziert wird auch in Österreich, weil es ja immer darum geht, dass man rund um Stadion eine Stadion-Experience schafft und so weiter. Und das Coole dort ist halt, das ist keine geschaffene Experience, sondern eine gewachsene Experience.
Ja, sehr schön, ja.
Und das ist einfach richtig geil, weil was machen die dort? Alle, die irgendwie Zeit haben, schenken aus. Das gilt sowohl für Pubs, die dort sind und Gasthäuser und so weiter, als auch für Privatleute, die einfach durchs Fenster aus ein bisschen Bier verkaufen. Es gibt dann auch niemanden offenbar, der das anzeigt oder der Stress da macht, sondern da haben richtig alle eine gute Zeit. Du kriegst deinen Pappbecher mit allem, was du willst. Stehst du auf die Straßen herum, redest mit den Leuten über Fußball, diskutierst über den Spieltag oder was auch immer. Es ist einfach richtig geil.
Also ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat Bremen für mich schon gewonnen gehabt. Also nicht das Duell Bremen gegen Hamburg, aber insgesamt, das war richtig, richtig cool. So wie du sagst, das ist diese wunderschön hast du das vorher gesagt, Alex Stegisch. Diese nicht geschaffene, sondern diese gewachsene Match-Experience. Und das war richtig, richtig cool. Und auch das Stadion hat mich nicht enttäuscht. Ein richtig schniekes Stadion.
Wunderschön, ja.
Rappelvoll gewesen gegen Dortmund. Also das war schon richtig stimmig. Und was man schon auch gemerkt hat, dann sind wir jetzt schon ein bisschen im Stadion und vor dem Spiel, du merkst schon die Größe vom Verein oftmals auch an der Atmosphäre vor dem Spiel, an den Liedern, die gespielt worden sind. Also ich finde oft deutsche Cover von englischen Liedern komisch, aber es gibt ja diese deutsche Version von Football's Coming Home.
Ja.
Und das habe ich richtig cool gefunden. Da habe ich fast Gänsehaut zwischendurch gekriegt, weil ich mir gedacht habe, also ist schon cool. Und dann haben so ein paar richtig, richtig gute Bremer Lieder gespielt.
Ja.
Und was ich immer lustig finde, ist so, es gibt ja viele von diesen Vereinsliedern, die Größe des Vereins irgendwie betonen und so weiter. Ja. Sturm singt ja, singt man heute noch. Fußballmeister ist nur quasi, Graz ist die Fußballhauptstadt und so weiter. Und es ist dann schon mal lustig, wie groß oft einmal das Delta ist zwischen, wo singen wir und wo sind wir wirklich unterwegs. Ich meine, wenn die Bayern singen, sie sind der Stern des Südens und sie gewinnen alles, stimmt halt auch, mhm, weil sie meistens alles gewinnen. Aber Sturm ist schon eher schwierig, im Sinn von, die Fußballhauptstadt ist Graz, ist eher nicht. Und bei Bremen bist du halt nochmal Stufen weiter hinten. Also die singen auch noch. Ich meine, nicht so, glaube ich, ganz wie bei Schalke und so weiter, aber schon auch noch, dass du merkst, okay, der Verein hat schon mal erfolgreichere Tage erlebt.
Ja, das war beim Spiel selbst dann deutlich zum Sehen. Dortmund hat ja dann 3-1 gewonnen.
Mhm. 2-1.
2-1, Entschuldigung, natürlich, ja.
Stehisch. Ja, der war schon komplett im Koma.
Österreicher Beteiligung haben wir auf beiden Seiten gehabt. Ja. Marcel Sabitzer bei den Dortmundern zum Kurzeinsatz gekommen, noch, glaube ich, 23 Minuten rot oder so.
45+1.
Ja, Mann, ja. Zu diesem Zeitpunkt war ja Spielfreimoderator leicht beeinträchtigt, aber ungefähr so muss es gewesen sein. Und auf der Seite von Bremen hat natürlich jemand gespielt mit sogar Grazer Vergangenheit und Salzburg Vergangenheit, nämlich, ja, Romano Schmidt, der ja über Sturm zu Salzburg und dann weiter zu Bremen gekommen ist und dort eine richtig saure Partie gespielt hat.
War richtig gut und auch Sabitzer hat ja lange Zeit eine richtig gute Rolle gefragt, ja, gespielt, weil du hast richtig gesehen, okay, der ist derjenige, der das Tempo ein bisschen bestimmt von den Dortmundern, der wirklich den Ball losträgt am eigenen 16 und wirklich Meter macht. Er hat halt einmal zu viel Meter gemacht und hat halt ganz schier zu spät in den Zweikampf gekommen und hat dafür wirklich glatt rot gesehen. Aber, und das muss man sagen, wenn es Größe in der roten Karte gibt, dann haben alle Protagonisten, alle Beteiligten die bewiesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Nicht wie es sonst oft einmal der Fall ist, um Gottes Willen, du gibst mir rot, das ist ja eine Skandalentscheidung von dir, Schiedsrichter. Nein, Marcel Sabitz hat sofort gewusst, dass er wirklich, das war nicht absichtlich, aber er hat gewusst, dass er zu spät in den Zweikampf gekommen ist, hat sich sofort bei den Spielern, bei dem Gegenspieler entschuldigt. Es hat kein böses Blut auch gegeben von den Bremer Spielern, weil die Bremer Spieler gleich checkt haben, okay, der ist jetzt nicht auf Abstreiten, also er wollte sich nicht distanzieren von seinem eigenen Foul. Er hat
Verantwortung übernommen.
Er hat Verantwortung tatsächlich übernommen für das, dass er einen Fütz brutal umgehauen hat. Und hat dann wirklich auch von einem Bremer Kollegen den Zuspruch gekriegt, so quasi, hey, cool, dass du das einfach checkt hast, dass das falsch war von dir.
Ja.
Da ist dann schon mal noch einmal ein Ruck durch das Publikum gegangen, weil zu dem Zeitpunkt war es schon 2-0 für die Bremer. Also du hast gemerkt, so mit dem Tempo von einem 10. Jadon Sancho kommen die Bremer jetzt nicht ganz klar.
Da möchte ich gleich mal einhaken. Es war nämlich nicht nur das Tempo. Das war tatsächlich so, ich kenne das aus meiner Jugend, wenn es einen Spieler gibt, der jetzt gut ist für alle anderen am Feld.
Ja,
und
ja.
Jadon Sancho war das wirklich. Also ich habe bei Dortmund davor, glaube ich, seit er jetzt verliehen worden ist im Winter, noch nicht live gespielt gesehen. Ich kenne ihn nur von seiner früheren Zeit bei Dortmund. Mhm. Aber man merkt, eigentlich hat der nochmal einen Sprung gemacht. Der ist wirklich einfach auch zu gut. Also das, ich wünsche es ihm, weil ich ihn gerne zuschauen möchte, dass sich das alles ausgeht, dass er sich immer bei irgendeiner Top-Mannschaft, sei es im Dortmund oder irgendeine, die beste ist als United, festsetzen kann, weil es ist schon echt cool, dem zuzuschauen, wenn er von der Einstellung her dann auch seinen Weg findet, keine Ahnung, was da, ob es einfach nur Konflikt mit dem Trainer war oder ob er tatsächlich schwierig ist, das ist ja von außen immer unmöglich zu beurteilen, aber vom Spielerischen her, was ich dort gesehen habe, also vor allem in Kombination mit dem Julian Brandt, das war einfach sensationell geil, ja, die haben einfach da wirklich die Bremer richtig eingedruckt, weil sie so dermaßen im Kopf fitter waren, schneller waren, genauer waren, ja, Lösungen, wie du immer sagst, Lösungen gefunden haben.
Ja, also cooler Typ. Das war richtig gut und das ist Lösungen finden, das hast du wirklich gemerkt dann bei den Bremern. Und der Spielverlauf hätte anders sein können, wenn der Marvin Ducksch, glaube ich, nach 5 Minuten frei allein aufs Tor hinläuft und nicht versucht, den Tormann zu überheben aus ein paar Metern. Aber du hast richtig gemerkt, dann hat es diesen Ruck durch das Publikum gegeben, so nach der roten Karten. Dann startet man die zweite Halbzeit, dann hat sie sogar den Anschlusstreffer noch gegeben, ich glaube in der 70. Minute sowas. Aber du hast insgesamt gemerkt, wow, die kommen mit dem nicht klar. Die finden im Angriffsspiel keine Lösungen, die Bremer.
Ja, also vor allem, wenn du überlegst, eben, wie lange die Dortmunder mit einem Mann weniger gespielt haben, in echter Halbzeit, in meiner Halbzeit. Und die haben einfach weiterhin konsequent nach vorne gespielt. Die haben jetzt auch nicht die großartig hinten reingestellt. Sie haben es ein bisschen kommen lassen, aber die waren wirklich noch gefährlich, haben auch noch eine super Chance gehabt. Ja, letztlich verdient gewonnen.
Und du hast gemerkt, das ist wirklich eine Qualitätsfrage. Du hast nicht die Spieler gehabt, die die Ideen gehabt haben, und wenn sie die Ideen gehabt haben, haben sie es nicht sauber ausgeführt. Und das ist halt dann, für die zahlst du dann auch oft einmal ein bisschen Geld, oder du musst sie entwickeln, die Spieler, die gute Ideen haben und dann die guten Ideen auch ausführen können. Und das hast du halt wirklich gemerkt. Also das, da ist tatsächlich, die Stimmung war richtig gut, aber es ist nie diese Spannung aufgekommen, dass du sagst, keine Ahnung, da geht jetzt noch was.
Ja.
Aber muss ich wirklich sagen, also Matchtag in Bremen, für alle die, die einmal in, im Norden unterwegs sind, wenn es irgendwie zu Tickets kommt, macht es das. War ja, richtig, das richtig das cool. Klasse, ja. Gute Atmosphäre, gute Leute dort gehabt, cooles Stadion, coole Kneipen außen drum. Also ich muss wirklich sagen, bin ich großer Fan. Es gibt immer diese Österreich-Bremen-Connection, hat sich immer schon lange gegeben mit all den Österreichern, die schon mal dort gespielt haben. Ja. Ich verstehe, warum sie da Monkey Wall fühlen.
Ja, nein, das war, also ich wollte eigentlich überhaupt nie nach Hamburg fahren. Also es war irgendwie so, also nicht, aber für mich war es eher so, es gibt in meinem Kopf hätte es jetzt 10, 15 Orte gegeben, wo ich jetzt noch eher hinfahren hätte wollen, mindestens. Ja. Ja. Und ich habe mich da halt von euch überreden lassen dazu. Und da bist du auf keinen Fall bereut. Das war viel besser, als ich mir gedacht habe.
Ja, Hamburg ist groß.
Und ja, coole Gegend, coole Stadt, Hamburg selbst, Bremen, das bietet sich halt echt an, weil die Züge in dem Fall super, super gut gegangen sind. Hat eigentlich alles passt. Zur Experience im Stadion selbst kann man eigentlich auch nur sagen, also bis dorthin, bis ins Stadion eine war super, auch Ticketing und so hat super funktioniert. Innen drinnen haben wir dann wieder die ähnlichen Probleme gehabt wie in Graz. Also sowohl Klo gehen als auch ein Bier holen, das geht sich schwer aus. Aber
weil wir auch gelernt haben, dass offensichtlich bei solchen Topspielen die Stehplatztickets mehrfach verkauft werden.
Eventuell.
Wie es uns auch gesagt.
Angeblich.
Angeblich.
Ja, wissen wir jetzt nicht genau. Es war jedenfalls bummvoll. Ich hab's daheim, wie ich es dann so erzählt habe, und Freunden und Bekannten habe ich gesagt, es war so voll für mich im Stadion, in dem Sektor, in dem wir gestanden sind, in der Kurve waren wir ja, wie noch nie zuvor in irgendeinem Fußballstadion. Und das inkludiert in meiner Wahrnehmung zumindest sogar das Belgrad-Derby. Also vom wie eng das im Sektor übergegangen ist, war Wahnsinn einfach. Mhm. Aber gleichzeitig war es natürlich atmosphärisch voll geil. Also ja, ich will das jetzt nicht als Jammern oder so hinstellen, sondern wir wollen nur sagen, es war arg, viel los, aber es war halt auch eine richtig coole Stimmung. Und wenn man sich überlegt, dass das halt aus der jetzigen Bremer Sicht, und das ist jetzt mal Überleitung ein bisschen, die ja eher noch nicht so gut sind, die sind ungefähr im Tabellenmittelfeld. Und es fällt richtig viel, um auch nur Richtung internationale Plätze zu schauen. Das heißt, die Mannschaft ist weit weg von den glorreichen Stunden der vergangenen Tage. Und trotzdem ist die Stimmung richtig cool. Und das macht auch was aus, finde ich. Da gibt's ja auch, das ist so ein bisschen so, ich habe das noch nicht durchblickt, wann das bei Fußballvereinen ist und wann nicht. Aber es gibt so Fußballvereine, da schwimmt alles mit dem Erfolg mit. Und wenn es nicht erfolgreich sein, dann ist der Fußballverein auch bei weitem nicht so aktiv, die Fanszene, alles fährt ein bisschen zurück. Und das Gefühl habe ich in Bremen wirklich überhaupt nicht gehabt, sondern da war Vollgas einfach überall.
Mhm. Und du musst, und das sieht man ja an der Geschichte von Bremen. Das ist ja ein großer Fußballclub. Der ist seit der Gründung der Bundesliga 1963 hat Werder Bremen nur zwei Saisons in der zweiten Bundesliga verbracht. Das war einmal in den 80er Jahren, 1980, 81 und eben vor wenigen Jahren 2021, 22. Die restliche Zeit waren die immer in der Bundesliga und in der Zeit von 1982 bis 2008 waren es nur einmal am Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte, sonst immer in der ersten Tabellenhälfte. Also das heißt, du hast schon einen Club, der oft international gespielt hat, aber verhältnismäßig wenig Titel. Wir sprechen da von einem vierfachen Meister, ich glaube, der drei, viermal den Pokal gewonnen hat. Mhm. Das heißt, Bremen ist ein großer Verein, ohne daran gemessen zu werden, immer nur erfolgreichen Titeln gemessen zu sein. Und das ist ja das Spannende, du hast ja diese zwei sehr, sehr prägenden Trainer, Eras, ist glaube ich das Wort, nicht Ehren. Ja. Eras, mit, einerseits mit Otto Rehhagel und nachher Thomas Schaaf, die beide ja ewig lang immer Trainer waren. Und auch die haben, natürlich haben die was gewonnen. Rehhagel hat auch Pokalsieger gewonnen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass die immer nur Meister waren. Nein, Bremen steht halt nicht nur für Erfolg, sondern vor allem für das schöne Spielen. Und das ist ihnen ja abhanden gekommen, ein bisschen so in den 10er Jahren jetzt davor. Und jetzt versuchen sie wieder dorthin zurückzukommen. Und haben jetzt vielleicht mit Ole Werner wieder einen Trainer, der auch selbst ein Nordlicht ist, wo das schon richtig gut passen könnte. Mhm. Und das Gute ist, Bremen war schon immer erfolgreich damit, Trainern Zeit zu geben, unabhängig vom Erfolg. Jetzt ist gerade die große Aufgabe, wie stabilisieren wir uns wieder in der Bundesliga? Mhm. Weg von diesem, sind wir wieder in Abstiegsgefahr, müssen wir wieder runter und so weiter und so fort, sondern wie stabilisieren wir uns?
Ja.
Aber du musst als Bremer Trainer, im Unterschied zum HSV, der HSV, der nur immer glaubt, glaube ich, dass das natürliche Habitat die Champions League ist, mhm, und das obere Tabellendrittel in der Bundesliga, die Bremer, glaube ich, schon gerne dort wären, aber schon auch nüchtern genug sind, zu wissen, dass das jetzt einfach wieder Zeit braucht und dass die da vorne halt auch alle nicht, wie soll ich sagen, die schon auch wissen, was sie tun, die in der Tabelle vor ihnen liegen.
Ja.
Und es liegt noch viel Arbeit vor ihnen. Also, das ist so blöd klingt, mir jetzt, jetzt wahnsinnig interessiert, den Andreas Schicker dort zu sehen.
Ja, wäre spannend.
Als Sportdirektor.
Ja,
das hätte mich sehr interessiert. Ja. Wo du wirklich sagst, okay, erstens mal, Sportdirektor wird sicher nicht so schnell geschasst wie als Trainer.
Mhm.
Und gerade in Bremen, wo du vielleicht wirklich die Zeit hast mit einem Trainer, solange du natürlich, schwierig wird es immer, wenn du absteigst, aber solange du sagst, du haltest die Liga und so weiter, spielst vielleicht 10. öfter, wirklich was aufbauen hast können, ja, das wäre schon eine super spannende Herausforderung.
Ich bin mir halt nur nicht ganz sicher, ob die Bremer aktuell in der Lage sind, dass sie das wirklich durchziehen können. Was für mich ein bisschen so einen Negativgeschmack hat, ist das Thema Füllkrug oder Fülle, wenn du da mal einen nennen, ja. Es ist natürlich klar, wenn die Bayern daherkommen oder irgendein anderer internationaler Verein das Götterschlaf aufmachen, die können sie mehr oder weniger schon aussuchen, welche Spieler sie gerne hätten. Dortmund ist da eine wesentliche Nummer kleiner, wirklich wirtschaftlich gesehen eine wesentliche Nummer kleiner. Und wenn du jetzt so wie den Füllkrug halt zum Nationalspieler führst und der dann sogar zu Dortmund abwandern kann, das ist halt voll schwierig, weil du brauchst schon ein paar Spieler, die so extrem positiv ausstrechen, damit du die in den vorderen Plätzen in der Tabelle festsetzt.
Absolut.
Wenn du jetzt aber die wirtschaftlichen Mittel nicht hast, um solche Spieler zu halten, dann ist es echt schwierig, weil jedes junge Talent, das früher aussticht, wird da auch genauso weggekauft, wie wenn du halt jetzt einen gestandenen Spieler entwickelt hast. Du musst wirtschaftlich fähiger sein, sonst ist es einfach ganz oben extrem schwierig.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, was es aber schon braucht, ist dieses, so wie wir es in Graz ja auch erlebt haben, diese ein, zwei Anschubtransfers.
Mhm.
Diese Transfers, wo du sagst, okay, da haben wir wirklich einmal gut gescoutet, gut eingegriffen, der Spieler geht auf, den kriegen wir richtig gut weg,
mhm,
und das dir dann gewisse Türen öffnet.
Aber das muss man halt auch sagen, in Graz haben wir die Situation aktuell, wenn die Salzburger kommen,
natürlich.
Aber das ist es. Die Salzburger können kommen,
genau, da bin ich ganz
bei dir. Aber Rapid kann jetzt nicht Spieler wirtschaftlich gesehen super weg, oder könnten es vielleicht schon, aber sie sind halt als Gesamtpaket nicht so attraktiv. Und
absolut,
da hast du in Deutschland jetzt ja natürlich vor allem auch mit Leverkusen noch einen zusätzlichen Verein, was richtig gut läuft.
Mhm.
Und ja, da frage ich mich, es wird nicht leicht.
Es wird nicht leicht, aber, und das gehen wir wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, was für sie spricht, ist, der Anspruch ist jetzt nicht, wir müssen sofort Titel gewinnen. Die magischen Bremer Nächte auf internationalem Parkett, die waren immer schon groß vor 15 Jahren und so weiter, wenn sie wieder in der Nachspielzeit noch ein Spiel gedreht haben oder was auch immer im UEFA Cup oder was auch immer. Ich glaube, der Anspruch ist, einen richtig schönen, guten Fußball wieder zu spielen.
Mhm.
Und eben nicht in die Situation zu kommen, dass man, wenn du ein Mann mehr bist, auch wenn es Dortmund ist, keine Lösungen mehr findet.
Ja. Wobei, man muss fairerweise sagen, sie haben halt in dem Fall tatsächlich keine Lösungen gefunden, wie du immer sagst. Aber sie haben auch versucht, ein gescheites Spiel aufzuziehen.
Mhm,
es war jetzt nicht so, dass sie da nur mehr mit langen Bälle gearbeitet haben oder so.
Ja.
Also es war schon das Interesse, da einfach eine Lösung zu finden. Mhm. Es ist halt nicht aufgegangen, aber auch, weil die Dortmunder wahnsinnig gut verteidigt haben, an dem Abend sehr abgebrüht waren und einfach überhaupt nie einen Zweifel wirklich aufkommen lassen haben. Weil selbst nach einem Anschlusstreffer, wo ja oftmals eine Partie wirklich kippen kann, dann noch zu einer Überlegenheit, haben die Dortmunder halt echt das souverän
stimmt. Ja, gut, dann haben wir uns wieder in den Zug gesetzt.
Ja.
Sind zurück nach Hamburg.
Mit einem noch schnelleren Zug, zumindest in meiner
Wahrnehmung. Ja, sind wir zurück nach Hamburg und wir haben gesagt, okay, wenn wir schon nicht ins Stadion kennen,
ja,
dann gehen wir zumindest ins St. Pauli-Eck.
Genau. Wie war denn das für dich, lieber Stefan?
Wie war das für mich? Nachdem wir dann reingegangen sind und die nette Dame hinter dem Tresen uns gefragt hat, was wir trinken wollen, und ich gesagt habe, ob es was hat, was kein Bier ist, weil ich halt kein Bier trinke,
ja,
hat es mir das erste Mal schon komisch angeschaut.
Ja.
Und irgendwie haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich doch irgendwas zum Trinken kriege, was halt kein Bier ist.
Wir müssen auf irgendeinen süßen Sein entschieden. Dazwischen los auslassen. Eigentlich wolltest du ja sowas.
So einen Radler haben. Ja, und hat gesagt, das gibt es Bier,
nicht so einen Moment. Diese süße Scheiße haben wir
da. Ja, genau, das hat's gesagt. Ja. Ja,
also da bist du mal sehr negativ aufgefallen.
Ich bin überhaupt nicht negativ aufgefallen, ich mich gefragt, was ich trinken will.
Also ich bin nirgends angeschnatzt worden, ich habe gesagt, ein Bier, das war so.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Auf jeden Fall, und dann hat es uns ja ein bisschen in die Welt von St. Pauli hinein verschlagen, also ja. Ich meine jetzt im St. Pauli-Eck. Und was du schon gemerkt hast, da ist schon viel, um dich selbst zu strapazieren, was du vorher gesagt hast, da ist schon sehr viel gewachsene Kultur. Mhm. Also solche Fankneipen wie das St. Pauli-Eck, das ist nichts, was du auf die grüne Wiese oder auf einen Flecken hinstößt und dann cool designst. Das muss wachsen über Jahrzehnte. Und also das ganze Wochenende war schon sehr viel authentischer Fußball, muss man wirklich sagen, sehr viel authentisch gewachsene Fußballkultur.
Ja, auf jeden Fall.
Und also das war schon immer wieder spannend zu sehen. Ich meine, St. Pauli hatte gar nicht den Anspruch, der Club einer ganzen Stadt zu sein. Sie sind zufrieden mit ihrer Rolle als Stadtteilclub.
Ja.
Und die Rolle spielen sie auch wirklich gut, muss man sagen.
Die spielen es richtig gut, nämlich was so, ich nenne es trotzdem Inszenierung betrifft, sie positionieren sie halt richtig absolut gut. Und sie sind aktuell sportlich super. Das haben wir halt leider büßen müssen in dem Fall, weil wir wären ja zu St. Pauli gegangen, wenn sie in der dritten Liga gewesen wären, weil wir uns das einmal anschauen wollten. Tatsächlich sind sie in Liga 2 aber gerade Tabellenführer und entsprechend könnten sie wahrscheinlich in das 40.000er Stadion? Nein.
30.000.
30.000er Stadion.
Locker. Sie hätten deutlich mehr rein. Also wir waren ja auf mehreren Ebenen unterwegs bei St. Pauli, um Tickets zu kriegen.
Vor die Jazz.
Und sie haben ja gesagt, also die Anfragen waren halt tatsächlich gegen die Hertha halt richtig, richtig dicke da. Und ja, also wir haben es leider nicht geschafft, aber das, was wir gesehen haben vom Spiel, und wir haben uns das Spiel angeschaut, war, St. Pauli wird einfach im Moment der Favoritenrolle sehr gerecht und haben eine Spieloption, wo die Hertha ja tatsächlich nie wirklich ins Spiel kommen.
Ich glaube, sie haben einen Torschuss gehabt, ja. Expected Goals waren 0,1 oder so.
Ja.
Also gar nichts einfach.
Also das war schon wirklich, und die marschieren. Und man muss ja sagen, der norddeutsche Fußball hat ja schon viel, viel prominentere, erfolgreiche Zeiten erlebt. Mhm. Gerade Hamburg. Hamburg ja, als zweitgrößte Stadt hat keinen Bundesligisten im Moment. Das wird sich in ein paar Monaten, wenn nicht Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, wird es sich ändern, sagen wir mal so.
Also 9 Runden Verschluss ist Pauli, glaube ich, 10 Punkte vorne.
Ja.
Das heißt, sie müssten pro Spiel mehr als einen Punkt verlieren und alle anderen müssten alles gewinnen und dann müssten sie in die Relegation, wo sie, also, glaube ich, schon fast fix sind, müssten sie das Spiel auch noch verlieren. Ja.
Es muss wirklich sehr viel passieren und du musst sagen, der Norden schickt sich ja an, groß zurückzukommen. Auf Platz 2 ist Kiel und auf Platz 3 ist der HSV, aber andererseits weiß man beim HSV, auf dem Platz fühlen sie sich wohl, dritter oder vierter, weil sie spielen jetzt die 6. Saison in der 2. Liga, waren vierter, 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 dritter, dritter und sind jetzt wieder dritter und haben aber nie den Aufstieg geschafft, immer kurz versammt.
Was doppelt arg ist, weil normalerweise, historisch gesehen, da in der Relegation der Aufsteiger durchaus gewinkt, oder?
Nein, es fast immer der Bundesligist, der sich durchsetzt. Genau, ja. Aber sie haben es halt grandios oft geschafft, eine Tabellenführung, das vielleicht im Winter gehabt haben, noch grandios abzulernen.
Ja, man muss
und sie machen ja jetzt wieder HSV-Sachen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, vergangenes Wochenende wieder. Natürlich, Düsseldorf hat auch Ambitionen, aber du verlierst halt wieder dann 2-0 auswärts und so weiter. Das heißt, da schickt sich schon wieder alles an, dass sie eben nicht mehr den Sprung nach oben schaffen und dann vielleicht wieder ein 7. Jahr in der 2.
Also,
Liga gehen.
Also selbst 6 Jahre 2. Liga haben HSV noch nicht wirklich gegroundet. Auf der einen Seite macht das Sinn, weil das hat, da haben wir letztens wieder drüber geredet, bei den Bayern immer wieder im Gespräch ist, dass das eigentlich prinzipiell der Verein ist mit einem der größten Potenziale.
Genau, Uli Hoeneß hat das ja gesagt. Genau. Uli Hoeneß hat ja gesagt, er fürchtet im Grunde nur einen Verein in Deutschland wirklich und das wäre ein HSV, wenn er gut geführt wäre. Weil er einfach Hamburg als Stadt mit seiner Finanzkraft unfassbar anschirmen könnte, gleich wie München eben.
Mhm. Aber tatsächlich, selbst die 6 Jahre jetzt, das hat immer alles noch nichts gebracht. Es kehrt nie richtig Ruhe ein. Die Mannschaft hat auch, zumindest die Spiele, die ich auch gesehen habe, nie so super stabil gewirkt. Schon gut, auch mit guten Leuten drinnen. Aber trotzdem halt sehr wankelmütig und ja.
Du kannst nicht, wenn du aufsteigen willst, eine grandiose Performance hinlegen und vielleicht jemanden 3-4-0 schlagen und dann halt die Wochen drauf daheim gegen den Tabellenletzten x'en oder verlieren.
Ja.
Das geht halt nicht. Und da ist der HSV mittlerweile, baut er sich eine Aura auf, die ist unfassbar, wenn es darum geht, in den entscheidenden Momenten nicht da zu sein.
Nach der Aura als Bundesliga-Dinosaurier.
Wirklich, also das ist, da bauen sie sich gerade wirklich dieses Thema auf.
Ja, vielleicht können sie eine 2. Bundesliga-Dinosaurier werden.
Das können sie werden. Ja. Aber trotzdem, ab nächster Saison wird der Norden wieder prominenter vertreten sein. So davon gehe ich mal ganz stark aus.
So versteht fest, weil du hast ja auch gesagt, Platz 2 aktuell bei Kiel.
Genau.
Das wäre ja unser berühmter Notnagel gewesen. Wenn wir sonst nichts gefunden hätten, wenn wir zu Kiel gefahren.
Haben wir auch gewonnen.
hätte man auch gemacht, wenn es nicht zeitlich, glaube ich, fast gleich zum Bremen-Spiel
gewesen wäre. Die wären halt kurz vor dem Bremen-Spiel
gewesen.
Vor allem wäre es in eine andere Richtung gewesen, das wäre dann ein bisschen
Ein bisschen umständlicher. Ja.
Nein, aber der Norden schickt sich an. Und man muss ganz ehrlich sagen, für das, was wir gesehen haben, ist, es tut der Liga sicher gut. Also einer deutschen Bundesliga würde es gut tun, wenn auch St. Pauli, wenn auch Kiel, wenn Bremen zu alter Stärke finden würde, weil dort oben ist Fußball schon richtig cool, muss ich sagen. Also es wird woanders auch cool sein, aber das, was wir erlebt haben, war schon sehr viel von dem Fußball, wie wir ihn schon sehr, sehr spannend finden
und ja,
sehr, sehr
cool finden. Und man muss ja auch sagen, jetzt war ja vor kurzem, weil das ist ja durch die Medien gegangen, ein Spieltag in Deutschland, wo in der zweiten Bundesliga mehr Zuschauer waren als in der ersten. Das liegt natürlich daran, dass da sehr viele große Vereine herumtümpeln, sage ich mal. Und die halbwegs stabil, einer oder zwei davon in der deutschen Bundesliga, das würde natürlich auch der Bundesliga gut tun, weil das hintere Bundesliga-Feld ist momentan ja wirklich sehr...
Absolut, und du musst ja da wirklich sagen, die DFL kümmert sich im Moment ganz groß oder versuchen ganz groß in die internationale Vermarktung einzusteigen und du musst jetzt schon ein attraktives Produkt verkaufen können. Und klar, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt kein Plädoyer für die... schwieriger Ausdruck für die Traditionsvereine, aber die Traditionsvereine müssen auch einen guten Job machen, aber es wird der Liga, dem Produkt der Deutsche Bundesliga einfach sehr, sehr gut tun, wenn die da sind. Vergangenes Wochenende Hertha gegen Schalke über 70.000 Leute im Stadion.
Ja.
Das heißt, da ist so viel Stimmung und so viel Potenzial in dieser zweiten Liga, warum die auch wirklich coole Liga ist, muss man sagen. Aber es wird halt ein bisschen mehr Injektion für die Bundesliga, wäre schon auch gut, muss man sagen, von dem Spirit.
Wir bleiben jedenfalls drauf, wir sind auch gespannt. Wir
bleiben auf der Spur.
Ja, genau, was sie nächstes Jahr so tut, wer sie dann wirklich durchsetzt. Wir denken schon, dass es Pauli sein wird und werden diesbezüglich auf jeden Fall berichten.
Genau. Falls ihr Kommentare habt für uns, schreibt uns an redaktion@spielfrei.at. Lasst uns wissen, wie es euch geht.
Ja.
Was haben wir letztes Mal gesagt? Wir haben ja einen Aufruf gestartet letztes Mal, oder?
Möglich wäre es, ja.
Ich habe vergessen.
Wir wissen es aber so genau. Leute dürfen uns anschreiben, wenn sie wollen, dass wir ihr Kind benennen.
Ja, das hat keiner gemacht von euch.
Ja, bis jetzt nicht, aber es ging halt immer noch. Wir wären bereit, ja.
Genau.
Ansonsten sagen wir wie immer danke fürs Zuhören und schaltet es auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.